Ja, ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr dürft eure Bibeln öffnen im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Wir wollen zurückkehren zu dieser wunderbaren Epistel. Die Gemeinde des Herrn Jesus Christus ist so privilegiert. Ihr ist so viel Gutes verheißen und das haben wir auch in diesem Buch gesehen, wie die Thessalonicher gesegnet sind und waren mit dem vielfältigen Segen ihres Herrn und Retters. Und wir haben seit geraumer Zeit diese Segnungen gesehen in diesem Buch. Sie waren in der Tat, diese Gemeinde war in der Tat eine vorbildliche Gemeinde, ein wunderbares Werk des Auferstandenen, der während seines Erdenlebens ankündigte, dass er die Gemeinde bauen werde. Und das tat er auch. Dennoch war und ist der Weg einer Gemeinde nie ein Spaziergang. Und auch das haben wir erkannt. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist keine Vereinigung, die er zu seiner oder ihrer Bespaßung geschaffen hat. Die Gemeinde ist nicht eine Neuschöpfung, damit sie während ihrer irdischen Pilgerschaft frei von Leid wäre. Sie ist nicht eine Einrichtung, damit sie frei von Menschen mit Krankheiten sein sollte. Sie ist nicht eine Institution, die gesichert einen materiellen Wohlstand erfahren sollte. Nein, all das trifft nicht auf die Gemeinde zu. Vielmehr ist sie ein lebendiger Organismus auf dem Weg des ewigen Lebens, eine Schar von Menschen, die Ermutigung und Korrektur braucht und der das Leid nicht verborgen und erspart bleibt. Und der Herr muss all diese Dinge ins Leben der Gemeinde bringen, damit sie lernt, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Gerade weil die Gemeinde diese Dinge erlebt, ist sie eine privilegierte Schar, die von unserem Gott all jene Vorzüge erhält. Und sie wird außerdem geleitet und beschützt, denn Jahwe selbst ist ihr Hirte. Ihr Hirte ist Jesus Christus, der diese Herde nicht nur beschützt, sondern der sie von dem Strafgericht und der Sklaverei der Sünde durch sein eigenes Sühneopfer am Kreuz ein für allemal erkauft hat. Dir und mir und allen, die zu diesem Organismus, dem Leib des Herrn Jesus Christus gehören, sind bestimmte Dinge garantiert. Sie sind uns als Gemeinde gewiss, weil wir zu Jesus gehören und mit ihm verbunden sind. Und das machten die Missionare, die Gott für die Gründung der Gemeinde in Thessalonich gebrauchte, das machten sie den Gläubigen gegenüber sehr deutlich. Die Thessalonicher wurden belehrt und somit auch gefestigt. Dennoch erging es dieser Gemeinde wie so vielen anderen Gemeinden nach ihnen auch. Gemeinden geraten in schwere Zeiten. Und wenn schwere Zeiten da sind, sind Gemeinden oft nicht immer so sicher. Sie sind verunsichert. Bedrängnisse durch Juden und Heiden bescherte ihnen eine Verunsicherung über Ereignisse, die kommen sollten, von denen sie sogar annahmen, dass diese ihnen widerführen. Und das waren Ereignisse, die sie aber gar nicht für die Gemeinde bestimmt sind. Konkret glaubten die Thessalonicher, dass sie entweder die Entrückung verpasst hatten oder dass es die Entrückung gar nicht gäbe, weil ihnen so viele Bedrängnisse und Verfolgungen widerfuhren, die sie nicht richtig einordnen konnten. Sie glaubten selbst, in die Zeit des Zorngerichtes Gottes geraten zu sein. Sie glaubten, dass sie den schrecklichen Tag des Herrn erlebten. Sie glaubten, dass sie mit in das Zorngericht genommen wurden, das aber tatsächlich nur den Gottlosen und Verlorenen gelten wird. Nun, den Abschnitt vor unserem heutigen Predigttext gebrauchte Paulus und seine Begleiter dazu, um den Thessalonichern zu zeigen, was die bitteren Konsequenzen für die Menschen sein werden, die keine Liebe zur Wahrheit besitzen. Erinnert ihr euch? Sie zeigten ihnen, dass diese Ereignisse für andere vorbehalten ist. Das sind Menschen, die tatsächlich zur Zeit des Zorngerichts leben werden. Menschen, die die Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus in der Luft tatsächlich verpassen werden, weil sie sich nicht zu der Wahrheit der Person des Retters und seinem Wort bekennen. Der Wahrheit nicht glauben, sondern dieses Wort der Wahrheit verleugnen und somit Gott zum Lügner machen. Und wir haben gehört, was die bitteren Konsequenzen für jeden sein wird, der keine Liebe zur Wahrheit besitzt. Solche Menschen werden auf heimtückische Weise von dem Menschen der Sünde, dem Sohn des Verderbens, verführt. Sie werden von dem Antichristen verführt. Sie werden ihm zujubeln und sie werden letztlich ihn anbeten. Sie werden seinen betrügerischen Kräften, Zeichen und Wundern glauben. Sie werden der ganzen Verführung der Ungerechtigkeit verfallen. Und das, obwohl sie durch die Liebe zur Wahrheit hätten gerettet werden können. Oh, wie bitter. Stattdessen glaubten sie der Lüge. Statt Gott zu glauben, glaubten sie der Lügen. Sie hatten verhärtete Herzen. Und Gott selbst, sie hatten das nicht, sie werden das haben. Und Gott selbst wird ihnen einen Geist und vielmehr eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben werden. Dafür wird Gott sorgen. Wie bitter. Das alles geschieht, damit sie letztlich gerichtet werden. Menschen, die der Wahrheit nicht glauben, werden von Gott, dem Herrn Jesus Christus, gerichtet, verurteilt und die ewige Strafe höllischen Feuers erleben. Ihr Lieben, das ist angemessen, wenngleich äußerst bitter und tragisch. Aber wem Gottes Worte nicht gefallen und wer Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit hat, der ist für die ewige Finsternis und Verdammnis bestimmt. Solche Menschen lieben die Sünde mehr als die Wahrheit, mehr als die Worte Gottes. Nun, inmitten dieser schrecklichen Konsequenzen, die Paulus auch aufzählt, kommt es zu einem Halt und ein Kontrast wird jetzt angeführt. Jetzt, und das betrifft unseren Text für heute, reden diese Missionare nicht mehr von jenen Verlorenen, denen Gott die Verführung senden wird. Nein, Gott zeigt oder sie zeigen ihnen, was sie in Christus haben, was sie in dem Herrn haben. Aber lasst uns erstmal den Predigttext lesen, die zwei Verse von heute Nachmittag aus Kapitel 2, Verse 13 und 14. Da heißt es: Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns noch zusammen beten vor der Predigt. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns so deutlich aufzeigt, welche bitteren Konsequenzen Menschen erleben, die dich und dein Wort nicht lieben, die dich ablehnen und dich zum Lügner machen. Herr, gleichzeitig danken wir dir auch von ganzem Herzen dafür, dass du uns so deutlich aufzeigst, wie wunderbar das Heil ist, mit welcher wunderbaren, süßen Gewissheit wir leben dürfen, dass du unser Retter bist, dass du uns schon vor Grundlegung der Welt erwählt hast, dein Eigentum zu sein, dass wir dir Glauben schenken dürfen, dass du uns zu Anbetern gemacht hast, deiner Person. Wir danken dir von ganzem Herzen. Schließe uns diesen Text heute Nachmittag auf und zeige du uns die süßen Gewissheiten, für die wir als deine Kinder so dankbar sein können. Das bitten wir um deines Namens willen. Amen. Ja, was für ein wunderbarer Kontrast dieser Abschnitt, diese beiden Verse jetzt bilden. Was für ein Unterschied zwischen denen, die die bitteren Konsequenzen ihres Unglaubens erleben werden, und den Thessalonichern, von denen jetzt die Rede ist. Und die Missionare fixieren die Gedanken ihrer Leser auf die süßen Wahrheiten, die süßen Gewissheiten, für die auch du heute Gott nur danken kannst, wenn du Gott kennst. Nun, Dank brauchten die Missionare, brachten die Missionare Gott gegenüber zum Ausdruck. Und das ist immer für jedes Gotteskind angebracht, Dank und Wertschätzung Gott gegenüber auszudrücken. Nun, was sind diese Gewissheiten? Nun, lasst es mich euch gleich zu Beginn sagen, diese Verse sind mit die schönsten Worte über das Heil der Kinder Gottes, die die Bibel zu bieten hat. Sie drücken in einer äußerst kompakten und sehr schönen Art und Weise die Lehre der Errettung aus. Und sie sind nicht bittere, sondern süße Worte, weil wir Gottes errettendes Wirken in ihnen glasklar sehen können. Sie sind Gewissheiten, süße Gewissheiten, weil Gott auch sein Werk in den gläubigen Thessalonichern getan hatte und auch noch tun wird. Sein Werk bei den Thessalonichern ist auch noch nicht abgeschlossen. Die Gewissheit über das Heil der Thessalonicher erfreute die Missionare so sehr, dass sie Gott nur ihren Dank dafür sagen konnten. Und das Ganze beginnt mit der Gewissheit über die Liebe Gottes. Schaut mal, Punkt 1 in Vers 13. Da heißt es: Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder. Nun, die Missionare waren sich sicher, dass diese Geschwister Geliebte waren. Eine Gemeinde, die sich inmitten von Bedrängnissen und Verfolgung so auszeichnete, sich so verhielt wie die Thessalonicher, muss und war ein Produkt des lebendigen Gottes, ein Werk Gottes. Sie konnten nur ein Ergebnis der weisen Bauweise unseres Herrn Jesus Christus sein. Nochmals, ich sagte es vorhin schon, Jesus verhieß seinen Jüngern, dass er seine Gemeinde bauen wolle. Und das tat er auch. Und so schreiben Paulus, Timotheus und Silvanus in Freude und Gewissheit über den geistlichen Zustand dieser Brüder. Und übrigens die Anrede Brüder ist hier definitiv nicht eine Anrede auf Grundlage einer nationalen Affinität oder derselben kulturellen Zugehörigkeit. Schließlich bestand die Gemeinde der Thessalonicher nicht nur aus jüdischen Christen. Die Autoren bekräftigen ihren Empfängern hier vielmehr das vom Herrn geliebt sein. Und die daraus bestehende Bruderschaft ist zwischen allen Gläubigen und reicht in ihrer Bruderschaft bis zu der Bruderschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, der sich nicht schämt, die Brüder, die gläubigen Brüder zu nennen. So sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 2, Vers 11. Und Paulus ergänzt: Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euch Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. So verkündigte es Paulus auf dem Areopag in Athen, gemäß Apostelgeschichte 17, Vers 28. Die Thessalonicher waren von Gott geliebte Brüder. Und diese Wahrheit kam schon im ersten Brief in Kapitel 1, Vers 4 zum Ausdruck, als eben diese Missionare schrieben: Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Und dann folgt die Beweislage dafür, dass sie in der Tat Geliebte sind. Als eine Person, die du den Herrn Jesus kennst, ihn selbst liebst und folgst, als eine Person, die du Früchte erbringst und die Brüder ebenso liebst, kannst du ihm nur Dank sagen, denn diese Dinge sprechen von der Wahrheit, dass du eine vom Herrn geliebte Person bist. Wenn du vom Herrn geliebt bist, dann bist du ein Christ. Und das ist nicht nur eine Liebe in einem allgemeinen Sinne, nicht als ein Ausdruck seiner allgemeinen Gnade. Alle Menschen sind von Gott geliebt, das wissen wir. Du bist in einem speziellen Sinne geliebt. Es ist eine rettende Liebe, die allen und nur allen Kindern Gottes gilt. Als Mensch bleibst du unter Bedrängnissen und Verfolgung nur standhaft, ein Nachfolger Jesu, wenn du selbst von Gott geliebt bist und darum weißt. Und so steht es auch geschrieben. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, schreibt der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Und die Thessalonicher waren offensichtlich Menschen, die vom Herrn selbst geliebt wurden. Sie werden es immer noch, denn Gottes loyale Liebe ist eine nimmer endende Liebe für die Sein. Sie hört nicht auf. Sie ist eine ewige Liebe. Danke, Herr. Sie hört nicht auf. Ist das nicht wunderbar? Ich meine, das ist schon der Punkt. Wir können jetzt nach Hause gehen und wir können diese Liebe feiern. Diese Gewissheit zu haben, wir sind Geliebte Gottes. Und so danken auch die Missionare Gott für dessen Wirken an den Thessalonichern. Und sie sahen sich in der Pflicht, Gott dafür ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und das heißt es, zu danken, den anzusprechen und Wertschätzung zu erweisen, der diese Dinge kontrolliert und tut. Und hier demjenigen, der liebt. Die Thessalonicher sollten nicht in das Strafgericht der Drangsal geraten. Sie sollten nicht die Vereinigung mit ihm in der Luft verpassen. Sie sollten sich nicht fürchten müssen, denn mit göttlicher Gewissheit gehörten sie zu denen, die Gott liebt. Was für eine süße Gewissheit, die selbst andere Menschen von uns mitbekommen können, wenn sie unseren Wandel inmitten von widrigen, von schwierigen Umständen sehen, wenn sie unser Werk im Glauben, die Bemühung, unsere Liebe und das standhafte Ausharren in der Hoffnung betrachten, dann können sie das sehen und dem Herrn danken. Genau das alles blieb den Missionaren von den Thessalonichern in guter Erinnerung. Und das ist es auch, was sie zum Dank Gott gegenüber verpflichtete, weil sie genau wussten, dass dieses Verhalten auf das Wirken des Herrn Jesus zurückzuführen war. Nun, was hatte Gott mit diesen Menschen getan? Was er mit allen Kindern Gottes getan hat? Er hatte sie zur Errettung erwählt. Nun, zu den süßen Gewissheiten, für die du als Kind Gottes nur danken kannst, gehört zweitens die Gewissheit deiner Erwählung. Oh ja, ich lese Vers 13. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit euch zu danken, für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Gott erwählt, Gott sucht aus, Gott bestimmt durch seine Wahl und er wählt Menschen, er sucht sie sich aus. Und das ist an dieser Stelle keine isolierte Wahrheit in der Heiligen Schrift. Schon von Anfang an hat Gott diese Wahl zur Errettung von Menschen getroffen. Oh, ich weiß, viele Menschen haben bei diesem Gedanken große Probleme und können die Souveränität Gottes in diesem Akt nicht verstehen. Einige verlassen den Glauben total, sagen, das können wir nicht ertragen. Das taten auch übrigens die Jünger, wenn ihr in Johannes 6 schaut. Menschen gehen immer noch davon aus, dass Gott irgendwo so sein muss wie wir. Das ist er aber nicht. Gott ist Gott und ist nicht ein Mensch. Und in der ewigen Vergangenheit, das ist hier von Anfang an gemeint, hat Gott Menschen zur Errettung erwählt. Das sind Menschen, die er dann in der Zeit und Raum herausretten wird. Solche Menschen waren die Thessalonicher. Ihre Bestimmung zum Heil, zur Errettung wurde schon vor Grundlegung der Welt getan. Gott rettet Menschen nicht spontan oder impulsiv im Eifer des Gefechts und aufgrund von unkontrollierter Leidenschaft Gottes, Davon haben wir schon gesprochen, das tut Gott nicht. Nein, sein ewiger Ratschluss sah eine erlöste Menschheit vor, durch die er sich in der Welt verherrlichen würde. Was für wunderbare Wahrheiten. Aber woher erhielten nun die Missionare diese Gewissheit über die Erwählung zur Errettung der Thessalonicher? Und dazu kehren wir noch einmal in den ersten Brief zurück. Bitte schlagt einfach nur noch mal zurück auf im ersten Thessalonicher Brief. Dort in Kapitel 1 und ab Vers 4 lesen wir interessante Wahrheiten. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Da haben wir es nochmal. Nochmals. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, sodass ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Nun, die Auserwählung wurde den Missionaren, die Auserwählung der Thessalonicher wurde den Missionaren durch die Aufnahme des Wortes Gottes bekannt. Die Thessalonicher hörten nicht nur auf das Wort, wie man auf irgendeine menschliche Geschichte hört. Sie wurden gehorsam und sie erkannten das Wort als Gottes Wort. Und das wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar. Deshalb konnten sie diese Gewissheit haben. Die Missionare besaßen deshalb die Gewissheit, weil sie die Wirkung der Erwählung in den Thessalonichern beobachteten. Das ist wunderbar. Das können wir auch. Wir können euch sehen, die ihr gläubig seid, und ein verändertes Leben sehen. Und das gibt uns die Gewissheit, ihr gehört zum Herrn. Und wisst ihr, was die Schlussfolgerung daraus ist? Danke. Danke, Herr. Das haben die Missionare so getan. Sie dankten für die Thessalonicher. Sie dankten für deren Erwählung zur Errettung. Sie sollten errettet werden. Sie sollten nicht zu diesen Verlorenen gehören, die einst in die Drangsal gehen würden und ultimativ in die ewige Verdammnis. Nun, sie hatten drittens eine süße Gewissheit, die auf ein weiteres Werk Gottes zurückzuführen ist. Und das ist die Gewissheit der Kraft des Heiligen Geistes, Vers 13. Ihr könnt zurückgehen zu 2. Thessalonicher Kapitel 2 und dort Vers 13. Da heißt es: Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes. Die Missionare bemerkten die drastische Veränderung in dem Leben der Thessalonicher. Sie wussten, dass nur Gott in der Person des Heiligen Geistes Heiligung in ihrem Leben bewerkstelligen konnte. Was anderes war nicht möglich. Und da ist es wieder, wie wir es letzte Woche schon in Epheser 5, 26 gesehen haben, die Heiligung als der anfängliche Akt Gottes bei der Wiedergeburt. Das ist die Heiligung nicht als ein fortlaufender Prozess, sondern der anfängliche, der initiale Akt Gottes in der Wiedergeburt. Und wie sich das bei den Thessalonichern auswirkte, das wissen wir. Sie wandelten am Gehorsam. Sie wandten sich ab von den Götzen, lesen wir. Und sie kehrten sich zu dem lebendigen Gott, um allein dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Oh, das ist so schnell gesagt, aber es hat eine radikale Kehrtwende erfordert. Und so lesen wir es in dem ersten Kapitel des Thessalonicher Briefes. Sie wussten genau, dass so eine drastische Veränderung nur aufgrund von Gottes Geist geschehen konnte. Die Heiligung musste geschehen sein. Die Missionare erkannten sofort die Heiligung des Geistes und sahen sich Gott gegenüber auch dafür zu Dank verpflichtet. Ihr Lieben, denkt doch bitte nur einmal an die Menschen, die ihr gerne in der Nachfolge Gottes, die ihr gerne errettet sehen würdet. Habt ihr ein paar Leute vor Augen? Ich habe eine ganze Tonne von Menschen vor Augen. Wie oft neigen wir dazu, dass für diese Menschen der Weg Gott zu Gott in aller Ferne liegt? Wir denken, eine Errettung dieser Menschen ist scheinbar unmöglich. Kennt ihr das? Ihr denkt, ganz bestimmte Personen, vielleicht aus eurem Familienkreis, und denkt, ach, nee, unmöglich. Und wir können nicht glauben, dass die gottlose Mutter oder der betrunkene Vater, die abtrünnige Tochter oder der lästernde Sohn je eine Beziehung zum lebendigen Gott haben könne. Falsch. Falsch gedacht. Absolut falsch gedacht. Denn genauso war es mit den gottlosen, götzenanbetenden Thessalonichern. Sie wurden drastisch verändert, wie einst der Apostel Paulus auf der Straße nach Damaskus und wie auch ein Timotheus und wie ein Silvanus und wie jeder einzelne Mensch, der zum Glauben kommt. Du bist nicht hier, weil du dich verändert hast, sondern weil Gott dich verändert hat. Und zwar drastisch. In der Heiligung des Geistes, des Heiligen Geistes, liegt der Schlüssel. Und ich erinnere mich an eine Situation auf dem Missionsfeld in Kanada. Wir hatten einen kleinen Hauskreis dort. Eine Tochter von einem gotteslästerlichen Vater war in unserer kleinen Versammlung dort im Yukon. Und wir hatten nur einen kleinen winzigen Hauskreis und kannten die Leute deshalb alle recht gut. Aber die Frau, ich erinnere mich gut daran, sagte: Bitte betet für meinen Vater Bob. Ich kann ihn nicht einmal besuchen, denn aus seinem Munde kommen solche schrecklichen, gotteslästerlichen, fluchenden Worte. Das kann man verstehen, dass man sich nicht gerne in die Gemeinschaft solcher Menschen begibt. Und ich erinnere mich auch sehr genau, dass sich innerhalb eines Jahres die ganze Situation völlig veränderte. Nicht nur kam dieser im Alter vorangeschrittene Mann zum Glauben, sondern mit ihm auch seine Frau Aida, die zu der Zeit auch meine Ausbilderin im Rettungsdienst war. Und ich denke gerne zurück an diese gemeinsame Taufe in dieser kalten Nesatlin-Bucht. Und was danach geschah, war einfach nur unfassbar. Dieses Ehepaar verkaufte ihr ganzes Hab und Gut, ihre große Liebe, denn sie hatten sich an dem Yukon-Fluss ein Paradies aufgebaut. Ja, das sind so Aussteiger, die aus dem südlichen Teil Kanadas oder aus den USA kamen, und die bauen sich da ein Paradies aus, bauen eine Blockhütte dahin, und das ist der Traum ihres Lebens. Und den hatten sie dort verwirklicht, und jetzt war der Traum zu Ende. Sie verkauften alles und sie hielten nicht daran fest, sondern befanden sich innerhalb von einem weiteren Jahr in der Mission unter unerreichten Stämmen in Venezuela. Ein paar Jahre später, als ich bereits auf dem Seminar in Los Angeles war, erhielt ich von Bob einen sehr langen Brief. Ich glaube, 10 Seiten war er lang. Der von seiner großen geistlichen Reife sprach und wirklich einen großen Eindruck auf mich machte. Was mich nur zum Danken für dieses Ehepaar veranlasste. Gott hatte dieses Ehepaar klar verändert durch die Heiligung des Geistes. Der Geist Gottes hatte aus den faulen Worten des Lobens, Worte des Lobens gemacht und Worte der Anbetung. Das ist die Macht des Geistes. Er hatte aus Bob und Ida McCormick neue Geschöpfe gemacht. Und das Allerschönste kommt noch. Denn Gott nahm sie gemeinsam, gemäß ihren innigen Wunsch, sie hatten ein Anliegen, sie waren schon etwas vorangeschritten im Alter, so wie ich. Sie waren nicht bei guter Gesellschaft, Gesundheit. Sie hatten Herzprobleme, beide. Und sie sagten immer: Herr, nimm uns beide zusammen aus dem Leben. Wenige Monate nach Erhalt dieses wunderbaren Briefes von Bob erreichte mich ihre Todesnachricht. Mit einem erfahrenen Missionspiloten waren sie bei schlechtem Wetter und entsprechend schlechten Sichtverhältnissen gegen eine Felswand geflogen und waren sofort in der Gegenwart Gottes. Ihre Beerdigung in Whitehorse, Yukon, war nur ein Triumph der Güte und Gnade Gottes. Und wir sagen Gott Dank dafür, denn er schenkt diese süßen Gewissheiten, die wir auch selbst gewinnen dürfen, wenn wir sehen dürfen, wie Gott uns verändert in der Heiligung des Geistes. Das ist das Werk des Geistes. Welche süße Gewissheit ist es, wenn du auch danken kannst, wenn du sein Kind geworden bist, weil der Geist Gottes dich geheiligt hat? Nun, diese Gewissheit reiht sich in eine weitere ein. Viertens, die Gewissheit des Glaubens an die Wahrheit. Auch in Vers 13, in dem letzten Teil dieses Vers heißt es, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Und die Thessalonicher glaubten nicht mehr der Lüge. Aus ihrer Erwählung zur Errettung wurde in der Zeit eine wirksame Berufung, die sich in der Heiligung des Geistes sowie in Glauben an die Wahrheit manifestierte. Sie glaubten nicht mehr der Lüge und den toten Götzen. Sie sind nicht wie die Verlorenen, deren Gott selbst in der Drangsal der Zeit des Zornes Gottes eine wirksame Kraft der Verführung senden wird, so dass sie der Lüge glauben werden. Nein. Sie glaubten der Wahrheit, dem Geschriebenen sowie dem fleischgewordenen Wort. Auch das spricht vom Werk Gottes. Ihr wisst es, der Glaube an die Wahrheit ist keine menschliche Errungenschaft. Der Glaube an das heilbringende Werk Gottes ist das rettende Element im Leben eines Menschen, für das Gott selbst sorgt. Den Ephesern schreibt Paulus später aus der Gefangenschaft aus Rom, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Die Thessalonicher verließen sich nicht auf Gesetzeswerke, die sie getan hätten, die ihnen irgendwie das Heil bescherten. Sie waren nicht intellektuell überlegen und beriefen sich auch nicht auf eine überdurchschnittliche Ratio als Ursache für den Glauben. Nein, ihr Glauben war ein Geschenk Gottes. Und aus diesem Grund danken die Missionare sich entsprechend, bedanken sie sich entsprechend auch bei Gott dafür. Wir können zu niemand anders gehen als nur zu Gott und sagen, danke, dass du Glauben geschenkt hast. Dieser Glaube brachte wohl Werke hervor, aber diese Werke waren und sind niemals die Ursache für die Errettung. Auch nicht bei deiner Errettung. Sie sind niemals die Ursache. Sie folgen immer wahrem Glauben, aber sie sind niemals die Ursache für die Erlösung und Errettung. Es ist immer ein Werk Gottes. Seine Gabe an die erwählten Menschen ist der Glaube. Und der Glaube an die Wahrheit zeichnet jedes Gotteskind aus. Wenn du diesen Glauben nicht hast, wenn du Gott nicht glaubst und vertraust, bist du kein Gotteskind. Wer der Wahrheit nicht glaubt, der ist kein Christ. Wer dem Wort Gottes der Bibel nicht vertraut, der ist ohne Gott und ohne Errettung in dieser Welt. Solch eine Person ist ein Verlorener, der die bitteren Konsequenzen des vorhergehenden Abschnittes erleben wird. Spätestens wenn der Tag des Herrn oder frühestens wenn der Tag des Herrn anbrechen wird, und sein Zorn ausgegossen wird über diesen Erdkreis in seiner ganzen Intensität, spätestens im Feuergericht der Hölle. Und die Thessalonicher waren Geliebte, sie waren zur Errettung Erwählte, sie hatten die Heiligung durch den Geist erlebt und deshalb glaubten sie der Wahrheit. Ist das nicht Grund zum Dank an den Urheber und Geber des Glaubens? Wir sehen sogar noch mehr Ursache für die Dankbarkeit. Die Missionare und auch die Thessalonicher konnten die süße Gewissheit ihrer Berufung, ihrer Wiedergeburt haben. Schaut einmal, eine süße Gewissheit ist das, für die auch du, wenn du ein Kind Gottes bist, danken kannst. Wenn er dir Glauben und Heiligung geschenkt hat, das ist die Gewissheit, fünftens, deiner Berufung. Vers 14 heißt es, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium. Nun, die Berufung, von der hier die Rede ist, ist die innere, ist eine wirksame Berufung zur Errettung, zu der die Erwählten vor Grundlegung der Welt bestimmt wurden. Seine Berufung, die der Heilszueignung gleichkommt. Sie steht in der Heilsordnung, das heißt der Reihenfolge von Heilsereignis, gleich nach der Erwählung an zweiter Stelle. Wir sind erwählt und dann kommt deine Berufung, deine wirksame Berufung, wir können auch sagen deine Wiedergeburt. Sie geschehen gleichzeitig, gleichzeitig mit dem verändernden Glauben, dass du auf einmal glaubst. Sie geschehen gleichzeitig. Du glaubst, du bekehrst dich, das ist die menschliche Seite, und dann kommt Gott und schenkt dir die Wiedergeburt. Das ist diese wirksame Berufung. Sie ist nicht nur ein allgemeiner äußerer Beruf, ein äußerer Ruf, kehre um und folge Jesus nach. Nein, sie ist der lebendig machende Ruf Gottes, der dir als Glaubenden die Zueignung des Heils zu einem bestimmten Zeitpunkt gewährt. Mit ihr geschieht die Wiedergeburt. Mit der wirksamen Berufung bekehrst du dich, erhältst du den rettenden Glauben, durch den du gerechtfertigt wirst. Nun, wie geht das? Nun, die Thessalonicher hatten das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das Wort Gottes gehört. Sie hatten den äußeren Ruf. Habt ihr gemerkt, ich habe bei der wirksamen Berufung, rede ich von einem inneren Ruf. Die Verkündigung des Evangeliums ist der äußere Ruf, der geht an alle. Wir wissen nicht, wen Gott retten möchte. Das wissen wir nicht. Deshalb tun wir es den Missionaren gleich. Wir verkündigen den Menschen das Evangelium und das ist der äußere Ruf. Das Evangelium muss ihnen verkündet werden. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir den äußeren Ruf ergehen lassen, damit der innere Ruf, der wirksame Ruf der Bekehrung, der Wiedergeburt stattfinden kann. Und aufgrund ihrer Berufung, der inneren und wirksamen Berufung Gottes, reagierten sie mit einer völligen Unterwerfung, mit Erkenntnis der Sünde, die sie zur Buße führte, und Gott schenkte ihnen die Wiedergeburt. Die Berufung, die durch das Evangelium wirksam wird, ist, ratet mal was, ebenso ein Akt Gottes. Es heißt im Text, wozu er euch berufen hat. Wer hat berufen? Gott hatte sie berufen und das tut er heute noch genauso. Wie hatte er sie berufen? Beachtet mal, achtet auf das Mittel der Errettung. Auch das Mittel der Errettung ist nicht menschlichen Ursprungs. Denn es ist das Evangelium. Sie wurden durch das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, berufen. Dieses Evangelium ist nicht menschlichen Ursprungs. Es ist eine göttliche Wahrheit. Und nur auf diese Art und Weise können Menschen zum Heil gelangen und das Heil erlangen. Wenn Gott durch das Evangelium äußerlich Menschen beruft, dann bist du, wenn du eine neue Geburt erlebst und dich bekehrst, durch Buße und Glauben auch wirksam berufen. Nun, das ist, hört sich alles ein bisschen kompliziert an, aber wozu beruft Gott durch das Evangelium? Zur Errettung, zur Heiligung, zum Glauben an die Wahrheit. Alles und immer wieder zeigt uns dieser kurze Textabschnitt, dass es Gottes Werk ist, einen Menschen zu retten. Wisst ihr, was ihr an eurer Rettung getan habt? Nichts. Null. Gar nichts. Wir tragen nichts dazu bei. Und hier gibt es nun diesen kurzen Streifzug durch diese Soteriologie, die Lehre des Heils. Und wir erkennen darin einfach süße Wahrheiten und süße Gewissheiten. Und ihr denkt, was hast du bloß mit deinen süßen Gewissheiten? Ihr kennt ja vielleicht das Lied, seligstes Wissen, Jesus ist mein. Früher hieß es, süße Gewissheit, Jesus ist mein. Oh, welch ein Vorschmack des Himmels so rein. So lautet es 1800. Und da ich noch so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert bin, habe ich einfach mich für süße Gewissheiten entschieden. Menschen sind dabei bei der Errettung nur Instrumente, um die Mittel Gottes einzusetzen. Das Evangelium stammt nicht von Menschen, sondern wird von Menschen lediglich verkündigt. Welch eine teure Botschaft. Paulus sagte sogar mein Evangelium, weil es ihm anvertraut wurde. War es sein Evangelium, war der Ursprung Paulus? Nein. Paulus schreibt in Römer 1, Vers 1, dass er für das Evangelium Gottes ausgesondert war. Es ist das Evangelium Gottes. In 1. Thessalonicher 2, 8 sagten die Missionare, wir sehnten uns so sehr nach euch, nach den Thessalonichern, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns so lieb geworden seid. Die Apostel verkündigten Gottes Botschaft. Die Begleiter des Apostel Paulus taten es und auch wir verkündigen heute nach wie vor das Evangelium Gottes, das auch das Evangelium von Jesus Christus genannt wird, das Evangelium vom Reich Gottes. Das verkündigen wir. Und das ist das Mittel dazu, dass Menschen zum Heil kommen, dass sie errettet werden. Das hat Gott so bestimmt. Die gute Nachricht, das ist das Wort vom Kreuz, das bei den Menschen, die verloren gehen, nur eine Torheit ist, wird dir und mir zur Errettung und Weisheit gereichen, wenn dich Gott wirksam berufen hat, wenn er dich zur Errettung erwählt hat. Und jetzt ist es dabei völlig irrelevant, wenn du hier sitzt und vielleicht nicht weißt, bin ich jetzt eigentlich gerettet? Es ist völlig irrelevant, ob du weißt, ob du errettet bist oder ob du in seinem Ratschluss berücksichtigt worden bist oder nicht. Wenn du zum Glauben gekommen bist, dann stellst du fest, dass all diese Wahrheiten für dich zu süßen Gewissheiten werden. Sonst ist es völlig egal. Ah, ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich gar nicht erwählt. Ja, und du findest wieder einen Grund, Gott wegzuschieben. Gott ruft dich auf durch sein Evangelium. Komm, folge mir nach. Tu Buße, kehre um, bekenne deine Schuld und du wirst ein neues Leben haben. Der Heilige Geist wird dir neues Leben schenken. Und dann öffne dir die Augen und du wirst auf einmal sehen diesen Abriss der Soteriologie, der Lehre des Heils und wirst sagen, das ist alles meins. Das gehört alles mir. Ich bin erwählt worden zur Errettung. Ich darf Glauben haben, der mich errettet. Ich bin geheiligt worden im Geist. Und das Schönste kommt noch. Für diese süßen Gewissheiten kannst du letztlich nur Gott danken. Denn niemand anderes war daran beteiligt, dich zu retten als Gott allein. Nun, diese unabänderlichen Wahrheiten münden in einer unübertrefflichen Zuversicht. Und das ist die sechstens, die Gewissheit deiner Bestimmung. Die Gewissheit deiner Bestimmung. Hier heißt es in dem Vers 14, damit, warum geschieht all das? Wozu seid ihr berufen? Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Seid ihr nicht froh, dass es da steht? Nun, warum können wir Gott danken? Wir können ihm danken, dass wir Geliebte sind. Wir können ihm danken, dass wir zur Errettung Erwählte sind. Wir können ihm danken, dass wir durch den Geist Geheiligte sind. Und dass wir Glauben an die Wahrheit besitzen. Wir danken ihm, dass wir Berufene Gottes sind. Und letztlich wollen wir natürlich auch um unsere Bestimmung wissen. Das ist wohl die ultimative Gewissheit und von größtem Interesse. Wer will nicht wissen, was aus ihm einmal wird? Ach, das kann man sowieso nicht wissen, hört man die Skeptiker sagen. Oh doch, du kannst es wissen. Und du kannst die süße Gewissheit deiner Bestimmung genauestens kennen. Warum in alles in der Welt sind uns all diese Privilegien der Rettung zuteil geworden? Damit oder für das Erlangen der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Das ist, wo wir drauf zusteuern. Ihr wisst, in welchem Zustand wir uns vor unserer Errettung befanden, oder? Falls ihr das vergessen habt, vergesst es niemals, woher ihr kommt. Der Zustand als ein unerlöster Sünder ist ein armseliger Zustand. Er war schlecht und es war sehr schlecht um uns bestellt. Denn wir waren in unseren Sünden verloren und wir hatten einen erheblichen Mangel, so wie ihn heute jeder Mensch ohne Gott besitzt. Einen erheblichen Mangel. Paulus schreibt in Römer Kapitel 3, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit oder haben Mangel an der Ehre oder Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Wir haben einen Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Wir alle haben gesündigt und wir haben einen großen Mangel, den ein Mensch nicht beseitigen kann. Wir waren ohne Gerechtigkeit, ohne die angemessene Gerechtigkeit, die die Maßstab Gottes erfüllt, waren wir hoffnungslos verloren. Verlorene sind in einem armseligen Zustand. Und als Verlorene bist du ein Unglücklicher, ein Unzufriedener, ein undankbarer Mensch, der unter dem Zorn Gottes steht. Oh, was für ein schrecklicher Zustand. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Und eines Tages kommt das Gericht und du musst dich vor ihm verantworten, aber du kannst nicht vor ihm bestehen, weil dein Zustand schlecht ist. Armselig. Du brauchst eine richtige Gerechtigkeit. Du brauchst auch nicht die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wir brauchen eine bessere. Dem Herrn sei Dank. Uns und all denen, denen Glauben geschenkt wurde, wurde die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes verliehen. Durch den Glauben allein an das vollbrachte Sühneopfer am Kreuz auf Golgatha wird dir die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus zugerechnet. Das nennt man auch Rechtfertigung. Es wird uns angerechnet. Du bist nicht gerecht. Du wirst auch nicht gerecht sein auf dieser Erde. Es wird immer einen Mangel an dir geben. Aber Gott rechnet dir die Gerechtigkeit seines Sohnes zu, während er deine Sünde am Kreuz gezahlt hat. Die Gerechtigkeit seines Sohnes, der als Gerechter am Kreuz für die Ungerechten starb. Sie, diese Gerechtigkeit, wird allen gegeben, die an ihn glauben. Das ist eine Gerechtigkeit, die weit besser ist als die der Schriftgelehrten Pharisäer. Und es war von Anbeginn Gottes Wunsch, seine Liebe und seine Herrlichkeit mit seinen Geschöpfen zu teilen. Die Herrlichkeit des Herrn zu erleben, ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Eines guten Tages wirst du nicht nur einen Auferstehungsleib empfangen, sondern die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus erlangen, wenn du ein gläubiges Gotteskind bist. Herrlichkeit ist da, wo er ist. Herrlichkeit ist es, wenn wir die unverhüllte Vollkommenheit Gottes alle zusammen und in einem Augenblick in der Person unseres Herrn Jesus Christus sehen können und sie wird uns zuteil werden. Ihr wollt eine Belohnung? Das ist die Belohnung, Jesus zu sehen in seiner Herrlichkeit. Jesus wollte sie uns aus Liebe geben. Und deshalb betete er zu seinem Vater und sagte in Johannes 17 und Vers 24, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das ist, wo wir hinwollen. Darum sitzen wir hier, dienen dem lebendigen Gott, weil das unsere Hoffnung ist, die nicht zu Schanden werden kann. Christus in uns, er lebt in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Oh, das wird geschehen. Welch süße Gewissheit. Danke, Herr Jesus. Johannes sagt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir haben noch nichts gesehen. Wir sehen die Herrlichkeit unseres Herrn in der Schrift. Aber dann haben wir eine ganz andere Rezeptoren und Empfangswahrnehmung oder Wahrnehmungskräfte. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihr Lieben, wenn euch das nicht begeistert, dann tut ihr mir leid, dann tut Buße und kehrt um. Hast du diese Gewissheit? Hast du diese ganzen Gewissheiten? Oder erwarten dich die bitteren Konsequenzen der Verlorenen? Oh, komm heute zu Christus. Und du wirst in den Dank für die süßen Gewissheiten deines Heils und das Heil deiner Geschwister, wir wissen, die Apostel bzw. die Missionare danken für die Thessalonicher, du wirst damit einsteigen können, wenn du heute dein Leben dem Herrn anvertraust. Wenn du es nicht getan hast, und wir sagen das nicht nur, weil wir Prediger sind und das unsere Aufgabe ist. Es ist dringend. Ihr müsst ins Reine kommen mit Gott. Ihr braucht Vergebung eurer Sünden. Warte nicht zu lange. Es gibt ein zu spät. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du deine Gemeinde so segnest. Mit so vielen wunderbaren Wahrheiten. Und das alles an einem Tag. Es ist kaum zu fassen. Wir sind Geliebte. Hab Dank dafür. Wir sind von Anfang an zur Errettung erwählt. Oh, welche wunderbare Wahrheit, dass du uns geheiligt hast, Kraft deines Geistes, dass wir nicht selbst eine Veränderung herbeiführen müssen. Herr, wir können es nicht. Wir versagen immer wieder, wenn wir das Heft selbst in die Hand nehmen. Oh, wir dürfen an die Wahrheit glauben. Wir glauben nicht der Lüge. Wir glauben dem, was du gesagt hast und machen dich nicht zum Lügner. Dir wollen wir glauben. Dazu hast du uns berufen, durch dein wunderbares Evangelium. Oh, wie dankbar wir sind, dass Menschen uns das Evangelium verkündigt haben. Möge das Evangelium auch heute auf fruchtbaren Boden fallen, damit wir letztlich gemeinsam, alle, die wir hier sind, dass wir alle, die wir das Evangelium hören, deine Herrlichkeit erlangen, deine Herrlichkeit sehen und bei dir sein dürfen in aller Ewigkeit. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen, um deines Namens willen. Amen.